Janine Stötzner ist ein Happiness Angel. So sagt sie jedenfalls. Und jetzt möchte ich wissen, was das ist.
Hallo lieber Clemens, herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich unheimlich, bei dir in dieser Sendung sein zu dürfen. Happiness Angel hört sich lustig an. Das ist mit der Agentur, mit der ich zusammenarbeite, für die ich als Speakerin auf der Bühne stehe, entstanden, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne die Menschen wieder ein bisschen glücklicher machen. Und als Happiness Coach und Achtsamkeitstrainerin ist das ein großes Anliegen und ein großer Wunsch. Und deswegen stehe ich eben als Chief Happiness Angel mit der Mission, werde glücklich auf der Bühne.
Eine solche Mission, die man glaubt zu haben oder die du glaubst zu haben, die kommt doch irgendwo her, die hat doch irgendwo einen Ausgangspunkt.
Absolut. Ich stelle mich normalerweise immer als dreifache Weltmeisterin vor. Ich bin Weltmeisterin im Erfahrung sammeln, Weltmeisterin in auf die Nase fallen und Weltmeisterin im Wiederaufstehen. Wenn ich auf mein Leben zurückschaue, muss ich sagen, habe ich unglaublich viele, oft sehr schmerzhafte Erfahrungen sammeln müssen oder auch vielleicht sogar sammeln dürfen, weil ich im Laufe der Zeit herausgefunden habe, genau diese schwierigen Erfahrungen, all das, was uns wehtut, ist nur für uns da, damit wir uns besser kennenlernen und schließlich unser Potenzial völlig entfalten können.
Magst du oder hättest du Lust, vielleicht aus deinem Leben eine Erfahrung so mal als Beispiel uns darzubieten?
Sehr gern. Ein besonderes Beispiel, was mich unglaublich geprägt hat, war, dass ich verlobt war und kurz vor der Heirat habe ich herausgefunden, auf sehr schmutzige Art und Weise, dass mein Verlobter HIV-positiv gewesen ist. Und er selber wusste das seit über 10 Jahren. Und ich habe es wirklich kurz vor der Hochzeit, die dann nicht mehr stattgefunden hat, herausgefunden. Und ich war völlig konsterniert und fassungslos, wie das sein kann, dass ein Mann, der mich eigentlich liebt, wissentlich in eine völlig vermeidbare Erkrankung rennen lässt, die für mich durchaus tödlich hätte enden können. Ich habe mir gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Ist mein Leben denn nicht wertvoll genug? Diese Erfahrung, wie wir manchmal mit Menschen umgehen, hat mich unglaublich geprägt und ich habe hinter dieser schrecklichen Erfahrung erkennen können, dass mir das Leben etwas spiegeln will, nämlich du bist wertvoll. Und das habe ich lange, lange Zeit tatsächlich gar nicht glauben können. Aber dieser tiefe Glaubenssatz, ja, ich bin wertvoll und auch mein Leben ist wert, hat mich dazu geführt, mein Leben aus einer neuen Perspektive zu betrachten.
Das war jetzt die Erfahrung. Das zweite war, das habe ich jetzt vergessen. Das eine war Weltmeister im Erfahrungssammeln. Zweite ist.
Im auf die Nase fallen und das dritte war, wieder aufzustehen.
Das heißt also, dieses mit auf die Nase fallen, das hängt wahrscheinlich mit dieser Erfahrung auch zusammen.
Ja, auf die Nase fallen bedeutet ja immer, das Leben verläuft anders, als man sich das wünscht oder vorstellt. Wir planen etwas und das Leben macht uns einen Strich durch die Rechnung. Das kennen wir in großen und in kleinen Bereichen und oft nehmen wir das eben als die Lebensdramen wahr. Dramen können große und kleine Ereignisse sein, die mal tiefer oder mal weniger tief uns antriggern. Wenn wir es schaffen, uns unser Leben anzuschauen und gerade diese vermeintlich schmerzhaften Momente zu analysieren und zu erkennen, dann können wir ein Leben führen, was uns glücklicher macht.
Und dann wieder aufstehen.
Damit geht es ja einher. Also in dem Moment, wo ich mich nicht von dem Drama oder von dem Ereignis völlig runterziehen lasse, sondern sage, ich erkenne an, dass es in dieser Situation etwas gibt, was mich weiterbringt, so dass ich mein Potenzial entfalten und ich innerlich wachsen kann, in dem Moment stehe ich ja schon wieder automatisch auf, bleibe nicht am Boden liegen, bleibe nicht im Drama verstrickt, gefangen, depressiv, sondern ich habe die Fähigkeit, aus dem, was ich erlebt habe, auch wirklich die Botschaft zu lesen, damit mein Leben schöner und leichter wird.
Wir hatten jetzt in Bonn einen Abend mit über Zuversicht. Wenn man vielleicht so ganz unten ist und dann aufstehen will, dann ist Zuversicht, wenn man ein bisschen meint, zuversichtlich zu sein, dann glaubt man, dass es einen Weg dahin gibt, der zu dem gewünschten Ziel hinführt. Was hältst du denn so von dieser Definition?
Zuversicht ist genau wie Hoffnung unser Lebenselixier für den Moment, wenn es uns schlecht geht. Der Glaube daran, dass es besser wird, ist, finde ich, unglaublich stark, weil das heißt, ich habe anerkannt, die Situation, in der ich mich befinde, ist schlimm, aber am Ende gibt es Licht am Ende des Tunnels sozusagen.
Zuversicht ist, wenn man glaubt, dass es ein gutes Ende geben wird.
Ja, das ist wie Optimismus und gehört für mich alles mit in diesem Bereich. Wenn wir es schaffen, unser Leben aus einer optimistischen Perspektive zu sehen, wir kennen das mit dem Glas, was halb voll oder halb leer ist, dann sind wir schon mal ein bisschen auf der glücklicheren Seite, weil wir uns eingestehen und auch zugestehen, dass es wieder besser wird. Und das haben wir oft selber in der Hand.
Gut, dass du das sagst. Ich wollte da nämlich hin. Zuversicht ist schön und gut, aber was an diesen Definitionen fehlt, ist der Persönlicher Anteil, das, was man tut. Hast du da irgendwie eine Idee, wie Menschen, die in einer solchen Lage sind, zumindest es erstmal so anfangen können, in die Zuversicht hineinzuwachsen, dass sie sehen, dass es einen Weg dahin gibt?
Wenn es uns besonders schlimm geht und wir sind so am Ende unserer Kraft, auch vielleicht unseres Glaubens, dann braucht es manchmal ein bisschen Zeit. Es hilft, sich positive Dinge in Erinnerung zu rufen, wo wir Krisen schon mal bewältigt haben, damit wir wieder ein Grundgefühl für uns entwickeln können, das uns sagt, schau mal, du hast eine andere Krise bewältigt und auch da bist du rausgekommen. Wir können also aus unserer Vergangenheit lernen, indem wir uns ganz bewusst die Dinge anschauen, die wir schon mal bewältigt haben. Das ist der erste Schritt, wenn wir wirklich verzweifelt sind. Der zweite Schritt ist, uns bewusst zu machen, in welcher Welt wir leben und nicht nur das Negative sehen, sondern auch wieder ganz bewusst die schönen Dinge einladen. Das kann sein, draußen singt der Vogel morgens, wenn ich total verheult im Bett liege und er singt ein schönes Lied. Und die Fähigkeit, diesen singenden Vogel wahrzunehmen, ist ganz wichtig, um sich auch dann darüber zu freuen und dankbar zu sein, dass man in diesem Moment den Vogel eben wahrgenommen hat. Man kann sich also bewusst dafür entscheiden, positive, schöne Dinge wieder in den Fokus zu nehmen. Wir kennen das alle, wenn man sich ein Auto kauft, ein rotes Auto, man hat den Vertrag unterschrieben, dann schaut man sich um und man sieht nur rote Autos. Frauen, die schwanger sind, kennen das auch. Auf einmal ist die Welt voller Schwangere. Und man denkt so, Mensch, wo kommen die denn überall her? Und genauso ist es, wenn wir es also schaffen, unseren Fokus auf die kleinen, schönen Dinge wieder zu richten, werden wir immer mehr schöne Dinge in unser Leben einladen können, die uns natürlich auch Kraft und Zuversicht schenken, weil wir merken, ja, das Leben besteht nicht nur aus den dunklen Tiefpunkten. Es ist nicht nur schwer, sondern es ist auch noch das Schöne da. Diese Dankbarkeit, dass wir diese schönen Dinge erleben, geht auch wieder mit einer gewissen Lebensfreude einher, zu sagen, okay, mein Leben ist momentan wirklich hart, aber ich sehe auch die schönen Dinge und ich bin sicher, es wird wieder ein bisschen besser. Dann kann man, finde ich, zuversichtlicher in sein Leben schauen.
Es ist das, was du vielleicht so als Lebensfreude bezeichnet, dass man wieder in diesen Zustand hineinkommt. Hier geht es, glaube ich, darum, dass man etwas fühlt. Fühlen ist, glaube ich, eine wichtige Qualität und ich glaube, die wird unterschätzt von den meisten Menschen.
Absolut, wir sind fühlende Wesen und es ist unser Geburtsrecht, wirklich zu fühlen. Leider sind wir im Laufe unserer Entwicklung durch die Schule, durch all das, was uns im Leben passiert und begegnet, darauf getrimmt, eher im Kopf zu sein, also wirklich kognitiv uns die Dinge zu erklären. Dabei ist es so viel wichtiger, dass wir Dinge und Situationen auch fühlend wahrnehmen. Und es gibt ein schönes Beispiel. Kinder können das nämlich ganz toll. Und wir Erwachsenen, wir stülpen den Kindern gern unsere kognitive Sicht über. Damals war meine Tochter ganz klein. Das war der allererste Schnee. Sie konnte gerade laufen. Und wir wollten, mein Partner, sie und ich, wir wollten raus in den Schnee. Und mein Partner und ich haben uns unglaublich gefreut, endlich mit unserer Tochter in den Schnee zu kommen. Aber sie hat sich geweigert, ihre Schuhe anzuziehen bzw. sich anziehen zu lassen von mir. Und wir hatten wirklich einen Kampf. Sie hat die ganze Zeit rausgeguckt in den Schnee und ich hatte den Eindruck, sie wollte raus, aber die Schuhe sollten ausbleiben. Es gab einen großen Konflikt, bis ich irgendwann verstanden habe, sie kennt Schnee nicht. Sie hat noch keine Verbindung, keinen Kontakt zu Schnee gehabt. Sie sieht, das ist nur anders als sonst. Alles ist weiß. Und ich habe daraufhin die Terrassentür geöffnet und habe meine Tochter barfuß in den Schnee gelassen. Und sie hat innerhalb von Sekunden sich umgedreht, ist wieder reingekommen. Aber diese Erfahrung zu fühlen, wie sich Schnee anfühlt, hat sie in dem Moment einfach machen müssen. Und ich hätte ihr die Erfahrung geraubt, wenn ich mit Druck und unter Zwang ihr die Schuhe angezogen hätte oder gesagt hätte, na gut, ohne Schuhe gehen wir nicht raus. Und das war eine so wertvolle Erfahrung auch für mich, weil sie hat mir wirklich die Augen geöffnet, wie sehr wir ursprünglich fühlende Wesen sind und was das für ein Geschenk ist. Und wenn wir in schwierigen Situationen sind, dann gilt es auch zu fühlen, wie sich das im Körper bemerkbar macht. Weil ich bin davon absolut überzeugt, viele Krankheiten manifestieren sich bei uns im Körper oder rauben uns unsere Lebensfreude, unsere Energie und auch unser Glücklichsein, weil wir es gar nicht mehr zulassen zu fühlen, sondern wir schlucken es runter oder wir verdrängen es, dann macht es sich im Körper als Manifestation bemerkbar. Wir dürfen also, wir sollten uns wieder mehr auf das Fühlen konzentrieren. Und jeder, der in einer glücklichen Partnerschaft ist, weiß, wie schön es ist, seinen Partner zu spüren und sich fallen zu lassen, zu fühlen.
Das nächste ist die Leichtigkeit. Gehen wir von der deutschen Gesellschaft aus, sind wir eigentlich irgendwie zu verbiestert, zu verbittert oder weswegen ist die Leichtigkeit bei dir so im Mittelpunkt?
Ich weiß nicht, ob wir Menschen, wir Deutschen, so besonders verbittert sind. Ich glaube, wir sind besonders kognitiv. Ich glaube, wir wollen besonders viel uns über den Kopf erklären. Und das geht mit einer gewissen Schwere einher, weil wir müssen ja für jede Situation, die uns begegnet, eine rationale Abwägung treffen. Und in dem Moment geht die Leichtigkeit flöten. Das ist einfach so. Und ich habe mich sehr aufs Fühlen wieder konzentriert, dass ich ganz bewusst in der Situation mich frage, wow, wie fühlt sich das denn an? In schönen Situationen und in weniger schönen Situationen. Situation. Dadurch, dass ich wieder mit mir verbunden bin, ist auch die Leichtigkeit wieder zurückgekommen. Und ja, ich muss sagen, Lebensfreude, Leichtigkeit und Optimismus sind so meine drei Superkräfte, die ich habe, über die ich auch sehr froh bin, weil genau diese drei Fähigkeiten, das Leben so zu sehen, wie ich das Leben wahrnehme, hilft mir, durchgängig glücklich zu sein. Auch in Situationen, die schwierig sind, weil ich mich dann freue und sage, oh, okay, jetzt ist das Leben gerade schwierig und es wird vielleicht etwas schwerer, aber ich habe dadurch eine Wachstumschance und ich komme mir noch ein Stückchen näher.
Du sprichst von Optimismus. Ich behaupte mal, dass Optimismus eine gewisse Grundhaltung ist, die man hat oder die man nicht hat. Während ich glaube, dass Zuversicht zum Beispiel etwas damit zu tun hat, dass wir die Situation aktiv angehen. Kannst du mir da folgen?
Vielleicht liegt es daran, wie wir aufgewachsen sind und vielleicht auch, wie unsere Gene in uns verteilt sind. Weil man sagt tatsächlich, glücklich sein wird zu 50% durch die Gene gesteuert. Es gibt Depressionen in der Familie, die vererben sich. Und diese Menschen nehmen das Leben sicherlich schwerer und sind generell pessimistisch. Deswegen würde ich dir zustimmen, ja, ob man ein Optimist oder ein Pessimist ist, ist einem ein bisschen in die Wiege gelegt worden. Aber jetzt kommt das große Aber und da spielt dann vielleicht die Zuversicht auch wirklich eine Rolle. Wir haben es zu den anderen 50% in der Hand, wie wir das Leben sehen. Und wir können uns immer entscheiden, ob wir das Leben negativ oder positiv wahrnehmen. Und wenn wir dann zuversichtlich sind, kommen wir automatisch auf die positive Seite. Und während ich jetzt gerade spreche, frage ich mich, ob die 50% stimmen. Nein, sie stimmen nicht. Es sind nicht 50%, die unsere Gene ausmachen. Es sind weniger. Es sind, glaube ich, 43%. 7% ist, wie wir aufwachsen und wie wir leben. Welchen Lebensumständen wir sind. 50% haben wir selber in der Hand.
Wir sind im Interview mit Janine Stützner und es gab viele Dinge, Optimismus, Zuversicht und was es alles so gibt, damit man im Leben so weiterkommt. Aber Janine, es gibt manchmal wirklich Augenblicke im Leben, da ist man ganz unten. Du hast uns da was anzubieten, wie wir tatsächlich aus dieser Situation herauskommen könnten.
Das teile ich sehr gerne mit den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ich bezeichne mich immer als Drama Queen. Drama Queen im besten Sinne, weil die Dramen sind die Dienstboten des Glücks. Das ist mir ganz wichtig, dass wir in diesen vermeintlich schwierigen Situationen auch den Gehalt sehen, der uns ins Glück führen kann. Das klingt jetzt für die meisten ein bisschen schräg vielleicht oder ungewohnt, weil wir alle kennen ja die Situationen, die sehr herausfordernd sind. Stressige Situationen in unserem beruflichen Arbeitsumfeld oder auch im privaten, persönlichen Alltag. Wir kennen das und genau diese Situationen nehmen uns ja oft die Lebensfreude und machen unser Leben weniger schön. Wenn wir jetzt in einem Drama sind, weil eine herausfordernde Situation uns aus unserer Komfortzone holt, Komfortzone sage ich immer, das ist die Zone, in der wir leben und zwar so, dass wir uns nicht mehr weiterentwickeln müssen. Ein Beispiel, stell dir vor, du bist 50 Jahre und seit 44 Jahren in der ersten Klasse. Du kennst alles, du weißt alles, alle Hausaufgaben sind gemacht und es gibt keine Überraschung mehr. Aber das kann man ja nicht wollen. Das ist ja absolut langweilig. Deswegen schenkt uns das Leben eben durch Dramen, schwierige Umstände oder auch vermeintlich schwierige Personen immer wieder die Einladung, diese Komfortzone zu verlassen, damit wir uns persönlich weiterentwickeln können. Und genauso sehe ich eben auch die Dramen. Manchmal ist es allerdings so vertrackt, dass die Dramen ein Eigenleben führen und sie verstricken uns und wir verstricken uns in den Dramen und reagieren direkt unmittelbar auf Situationen und wir nehmen uns nicht die Zeit hinzuschauen und in uns hineinzuspüren, wie wir es eben schon besprochen haben. Das ist aber unheimlich wichtig, damit wir einen Abstand zu der Situation bekommen. Dramen sind deswegen für mich eine Einladung, erstmal tief innezuhalten und zu atmen, ganz bewusst ein- und auszuatmen. In dem Moment, wo ich mich nämlich auf meine Atmung konzentriere, kann ich den Kopf ein bisschen überlisten und er schaltet sich nicht direkt ein. Das macht er nämlich normalerweise. Wir springen direkt auf Situationen an, wenn wir angegriffen werden, zum Beispiel verbal, wenn etwas ungerecht schlecht ist. Wenn uns irgendetwas wehtut, dann reagieren wir normalerweise unvermittelt darauf. Das nennt man auch den Autopiloten. Und aus dem gilt es auszusteigen. Und das können wir, indem wir uns erstmal auf unsere Atmung konzentrieren. Damit können wir uns beruhigen und wir schaffen einen nötigen Abstand zu der Situation. Wir verbinden uns wieder mit uns selber. Mein zweiter Schritt ist, dass, wenn das Leben besonders hart ist, ich also geatmet habe, dann als zweites mich frage, wo genau in meinem Körper spüre ich gerade das, was passiert? Wir alle kennen das. Es ist die Enge im Hals. Es schlägt uns auf den Magen. Es nimmt uns die Luft zum Atmen. All das kennen wir durch unseren täglichen Sprachgebrauch. Und das gilt es jetzt wieder zu spüren. Also, wie macht sich die Reaktion in meinem Körper bemerkbar? Der dritte Schritt ist, dass ich mich dann freue und wahrnehme, es ist ein Drama, also eine neue Lernsituation und ich habe sie erkannt. Ich habe mich nicht automatisch in das Drama verstricken lassen, sondern ich habe das Drama bemerkt. Das ist schon ein unglaublich wichtiger Schritt. Und nachdem ich mich darüber gefreut habe, mich jetzt weiterentwickeln zu können, indem ich nochmal ein bisschen tiefer Kontakt zu mir aufnehme, um zu schauen, was löst denn dieses Drama überhaupt in mir aus? Ist es ein Antreiber, der anspringt? Ist es vielleicht ein Glaubenssatz, der mich mein Leben lang manipuliert und der mir nun gezeigt wird? Und das ist der vierte Schritt. Ich versuche, die Botschaft des Dramas zu lesen. Und das Schöne ist, alle Situationen, die schwierigen Umstände und vermeintlich unangenehmen Menschen sind dafür da als Spiegel, um uns einen inneren Glaubenssatz aufspüren zu lassen, auffinden zu lassen, der dann zum Beispiel bedeutet, wie in dem Beispiel, was ich gebracht habe mit meinem Ex-Verlobten, der HIV-positiv war, der hat mich so behandelt, als wäre mein Leben nichts wert. Für mich war das die Einladung zu fragen, ist mein Leben denn für mich wirklich wertvoll und lebe ich mein Leben auch so, als wäre es das größte Geschenk?
Kann es denn sein, wenn man einer solchen Situation einen Namen oder ein festes Bild geben kann, dann kann ich da besser mit umgehen, habe ich.
Ich weiß nicht, ob es einen visuellen Eindruck braucht. Vielleicht ist es sehr individuell. Ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass wir uns mit einem gewissen Abstand auf die Situation einlassen. Und wenn es dir hilft, dem Ganzen einen Namen zu geben oder in ein Bild zu packen, dann kann das durchaus sein. Für mich ist es nur wichtig, dass dieses Bild sich da nicht manifestiert, dass wir nicht einen Namen dafür haben und der Name bleibt, sondern in dem Moment, wo wir uns ganz, ganz intensiv mit der Situation und mit der Botschaft auseinandersetzen, können wir sie auch auflösen. Und das ist wichtig. Es geht darum, dass wir es nicht im Körper behalten, weil dann werden wir krank. Dass wir es nicht im Kopf und im Herzen haben, denn dann bleiben wir unglücklich. Und wir wollen alle glücklich werden. Und wenn man sich umschaut, warum sind es nur so wenige? Wir sind es, weil wir auch den Eindruck haben, das Leben muss immer leicht sein und rund laufen. Aber das wäre die Komfortzone. Wir würden uns nicht weiterentwickeln. Also darf das Leben schwer sein und auch manchmal wehtun. Wir dürfen aber auch die Sicherheit in uns fühlen. Wir schaffen das. Wir kommen daraus. Und die Situation ist nur für uns da, damit wir uns weiterentwickeln. Das Leben ist dein bester Freund. Es ist immer für dich und niemals gegen dich, egal wie schlimm die Situation ist, in der du dich gerade befindest. Und wenn wir das im Kopf haben, dann ist das schon ein großer Schritt Richtung Zuversicht, Optimismus und Glück. Derzeit schreibe ich ein Buch, das lautet Jedem Drama wohnt ein Zauber inne. Das wird bald über meine Internetseite www.janinstoetzner.com zu erreichen sein. Und natürlich biete ich verschiedene Online-Seminare und auch Offline-Retreats an, um die Menschen wieder mit sich zu verbinden, sie in ihre Leichtigkeit zu führen, damit wir alle wieder glücklicher sind. Und ja, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, eben als Chief Happiness Angel mit der Mission, werde glücklich, weil glücklich sein ist nicht nur Privatsache, sondern enorm wichtig für unseren beruflichen Alltag. Wir können das nicht trennen. Und deswegen ist es auch wichtig, gerade im Firmenkontext, das Glück den Menschen wieder nach Hause zu bringen, beziehungsweise auch ins Büro.
Vielen Dank, Janine Stötzner.
Ich danke dir sehr, lieber Clemens, für das nette Gespräch. Danke dir.